Es gibt Momente, die ein Spiel entscheiden, in denen die Welt den Atem anhält, der Fußballgott eingreift, Geistesblitz im Maracanã, De Camargo in der 93. in den Winkel. Aber was ist eigentlich der Fußballgott? Und an was glauben eigentlich die, die selbst für Fußballgötter gehalten werden? Es ist der 5. Spieltag. Borussia Mönchengladbach empfängt Mainz 05. In den kommenden Wochen wird mich meine Suche durch einen Teil Europas führen. Von Frankfurt bis über die Alpen nach Mailand. Ich werde Kathedralen und Mausoleen betreten, auf der Suche nach dem, was das Spiel überdauert. Doch zunächst beginnt meine Reise hier am Niederrhein, vor 51.000 Zuschauern, die gemessen am einstigen Erfolg zuletzt vor allem leiden mussten und die dennoch ihren Glauben nie verloren haben.
Meine Mannschaft unterstützt dich bis zum bitteren Ende. Es ist einfach so. Was bist du, wenn du deine Mannschaft nicht unterstützt? Ne? Dann bist du halt ein Tennisspieler.
Du kannst den Fußball nicht besitzen.
Du kannst besessen sein vom Fußball, aber du kannst den Fußball nicht besitzen.
Um herauszufinden, was den Fußballgott ausmacht, muss man vielleicht dahin, wo der Glaube unerschütterlich scheint. Wo Fans und Verein schon so manche Prüfung überstehen mussten. Ich sitze im Zug in eine Region, die schon lange nicht mehr vom Fußballgott geküsst wurde. Die glorreiche Zeit in den 70ern, der letzte Titel 95. Netzer, Vogts, Effenberg. Namen, die von außen mittlerweile blechern klingen, wie die Erfolge, die sie einst bedeuteten. Am Fenster fliegen abgeerntete Äcker vorbei. Ein paar Wellblechhallen. Und die Fans der Borussia mit mir im Zug präsentieren sich erstmal wie ihr eigenes Klischee.
Wir haben ja ein festes Vorzelt und wir haben verschiedene Größen. Und da habe ich gefragt, wie sieht das denn aus? Ist die Person, sind die da schon mit drin oder werden die noch extra bei euch? Da sagt die, nein.
Nächste Station.
Zwischen 70 und 80 Euro am Tag.
Aber im Stadion sind dann doch andere Dinge wichtig.
Hi und hallo, herzlich willkommen hier im Borussia Park. Günther ist da, ihr seid da, unsere Gäste sind ebenfalls da. Borussia gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag 17.30 Uhr bei schönstem Wetter. Die Hütte ist nachher voll, was kann es denn Schöneres geben?
Die Stimme auf dem Rasen, das ist Thorsten Knippers, der Stadionsprecher.
Er ist unser Trainer und er heißt Daniel!
Für das Spiel heute haben wir ihn mit einem Mikro am Seitenrand ausgestattet. In den nächsten Tagen werde ich mit ihm, einem Pastor und mit dem Fußballgott persönlich sprechen. Ich will wissen, was den Glauben an die Borussia ausmacht. Was lässt uns gegen alle Wahrscheinlichkeiten, über alle Enttäuschungen hinweg, immer wieder an den Erfolg und den Verein glauben? Denn auch heute läuft wieder nicht alles nach Plan.
Oh nein, ey! Jan Sommergeil! Schon wieder. Den hält er auch! Das ist ja geil! Schön, Nico! Klasse! Gut, Männer! Achtung, Achtung, Achtung! Jetzt! Mach ihn doch selbst! Komm weiter! Mach ihn doch selber!
Komm, Halbzeit.
Ja, da ist er. Das war der Halbzeitpfiff. 45 plus 2 Minuten gespielt. Borussia 0, Mainz 0, Viertelstündchen Pause und dann sind wir wieder da.
Zur Halbzeit steht das Unentschieden. Plea scheitert an sich selbst, Thuram an der Latte. Und dann wird es schlimm.
52. Spielminute. Wir müssen nochmal verletzungsbedingt wechseln. Vom Feld geht unsere Nummer 14. Oh, das ist rot. Scheiße. gedroht.
Ja. Oh, ey, Mann!
Was ist denn, wenn er jetzt im Abseits war? Wenn noch einer dran war von Mainz?
No, ey!
Da muss jetzt der Fußballgott dran. Das ist gut.
Neuer Spielstand im Borussia-Park. Mainz trifft, Spielstand 0-1, Torschütze, die Nummer 3 von Mainz, Aaron.
Die Borussia wirft nochmal alles nach vorne.
Abstoß! Jetzt rechts raus! Zeit! Abseits!
Zeit! Schade! 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 Weiter, Männer! Schade! Hey! Was soll das denn?
Das war der Schlusspfiff. Borussia gegen Mainz 0-1.
Am Ende des Spieltags steht Borussia auf Platz 9. Und hat 2 verletzte Spieler und 1 Sperre. Von den Rängen gibt es dennoch Applaus. Später werde ich mit Knippi am Bökelberg sitzen, wo auf der einst so heiligen Erde heute ein Familienhäuser stehen. Ich werde mit Toni sprechen, der schon länger für diesen Verein spielt, als diese Häuser existieren. Sie werden mir erzählen, was es bedeutet, diese Raute auf und in der Brust zu tragen. Und woher jedes Wochenende wieder diese völlig unergründliche Hoffnung kommt. Aber wie es sich für die Hoffnung gehört, beginnt mein Weg zunächst an einem Grab.
Ja, Gott sei Dank sind wir Menschen so, weil wir letztlich in jeder Enttäuschung doch immer neu die Hoffnung aufkeimen lassen in uns. Nur der kann aufstehen, der in sich Hoffnung spürt.
Pastor Hurz ist Pfarrer der Grabeskirche St. Josef in Mönchengladbach und Borusse durch und durch. Seine Ähnlichkeit zu Hans Meyer ist verblüffend. 2016 hat er einen Urnenbereich in seiner Kapelle errichten lassen, eigens für Borussia-Fans.
Und hier haben wir jetzt den Borussen-Bereich schon. Da dominiert natürlich grün, schwarz, weiß. Wir haben die Nordkapelle, gleichsam zur Nordkurve. Deswegen haben wir in unserer Nordkapelle eine Stufen aufgebaut, damit so ein bisschen auch so dieses Tribünenhafte rüberkommt. Und als Fixpunkt haben wir, als optischen Fixpunkt, haben wir einen Olivenbaum gepflanzt. So alt wie der Verein selbst.
Ich lese Namen auf goldenen Plaketten. Dahinter schwarz-weiß-grünes Milchglas. Das Licht, das uns erwartet, in den Farben des Vereins.
Was sind das für Menschen, die sich hier begraben lassen oder die ihre Angehörigen hier begraben lassen und warum?
Ich denke, das sind Menschen, die begriffen haben, ich will nicht nur im Stadion einen Stammplatz haben, sondern ich brauche einen Stammplatz im Tod. Das ist sowohl von Seiten des Verstorbenen so, als auch von Seiten der Angehörigen so. Ich bin davon überzeugt, dass wir eigentlich Orte brauchen, wo wir hingehen können müssen mit unserer Trauer. Natürlich gibt es auch manchen Angehörigen, der hier hinkommt, nicht nur um den Toten zu betrauern, sondern eben auch, um eine Kerze für Borussia zu entzünden. Und so diese Kopplung im Kopf Borussia und Verstorbener noch einmal tiefer zu verfestigen, weil wir eben eine Beziehung vom Drüben ins Hier und Jetzt haben und vom Hier und Jetzt ins Drüben hinein.
Und so wird jeder Gang zum Grab auch der Weg zum Stadion. Jedes Spiel im Borussia-Park eine kleine Messe, die an die erinnert, die nicht mehr dabei sein können. Mit allen, die schon immer dabei waren. Und gleichzeitig ist das natürlich ein riesiger Anspruch. Der Verein als Trost im Leben und im Tod. Das Vertrauen, dass er eine Leere füllen kann, die nichts mit dem auf dem Platz zu tun hat.
Wir alle brauchen Gemeinschaften. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und wenn ich diese Gemeinschaft im Fußballverein finde, als Fan, als besonderer Fan, dann denke ich, diese Gemeinschaft kann mich denn dann auch in besonderen Situationen über manches hinwegtragen. Eben durch die Situation, dass ich denn mir sagen kann, in allem Elend, aber Borussia hat gewonnen. Menschsein erleben wir ja vor allen Dingen in unserer Gefühlswelt. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Glücklich allein ist die Seele, die liebt, sagt Goethe. Und vielleicht mag er da auch an die Liebe zum Fußball gedacht haben. So, und das wäre für mich dann der zweite sinnstiftende Punkt, dass so eine Verbindung zu einem Verein ein wirklich Leben leichter leben lässt.
Kirche und Verein, das liegt bei Pastor Hurz ganz nah beieinander. Und wie ist es mit dem Fußballgott?
Es gibt natürlich keinen Fußballgott so, wie wir Theologen Gott verstehen. Das wäre Blasphemie. Aber der Fußballgott, der die Unverfügbarkeit, wie Sie es gerade auch richtigerweise nannten, deutlich macht, den gibt es natürlich. Und somit wird eben das Spiel selber zum Verweis auf die letztliche Unverfügbarkeit des Lebens selbst, dass wir eben nicht auf alle Fragen eine Antwort haben. Wir können das nicht messen, wir können jetzt keine technischen Geräte erfinden, um dieses, was atmosphärisch greifbar ist und doch nicht greifbar wird, zu messen. Eine schwache Mannschaft kann trotzdem gewinnen. Wenn eben vieles sich fügt, wenn da plötzlich Zuschauer wie ein zusätzlicher Mann hinter einer Mannschaft stehen und den Rücken stärkt, um so wirklich das Fehlende durch die Präsenz der Fans auf den Rängen zu ersetzen.
Und so stehen wir jedes Mal wieder in der Kurve. Guter Dinge, da wo wir immer stehen. Ein Gebet auf den Lippen, dessen Melodie wir alle schon seit Jahrzehnten auswendig kennen. Denn das ist der Zauber des Fußballs. Der Verein steht immer für das Gute, für die Hoffnung, dass es heute besser wird. Es gibt wahrscheinlich keine Liebe, die vergleichbar ist mit der zum Verein. Keine Liebe, die mehr Enttäuschungen aushält. Denn jede Woche gibt uns der Fußball erneut die Möglichkeit, auf das Beste zu hoffen.
Mit dem Beginn einer jeden Saison hat man die Hoffnung, dass jetzt Wirklichkeit wird, dass jetzt der Meister schafft.
Es ist 12 Uhr. Pastor Hurz muss in den nächsten Termin. Und ich steige aufs Rad, um den Fußballgott persönlich zu treffen. Wir treffen uns im Anschluss an das Spielerersatztraining. Im Halbdunkel der VIP-Lounge, wo um uns herum die Reste vom vorigen Abend aufgekehrt werden.
Weißt du, wer der Fußballgott von Borussia Mönchengladbach ist?
Sollte ich wissen, ja. Wenn das so laut gebrüllt wird, das sollte ich wissen, ja.
Hast du eine Ahnung, warum du der Fußballgott bist?
Ich glaube, weil ich beständig bin, alles für den Verein gebe, lange hier bin, auch, wie ich vorhin gesagt habe, ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler bin und mich aber auch nie verstellt habe. Also ich bin nie vor die Kurve gerannt und habe das Wappen geküsst. Ich bin halt so geblieben, wie ich bin. Ich glaube, das wird am meisten honoriert. Manche wollen ja in bestimmte Rollen reinwachsen, ob es die vom Leader ist, vom Kapitän, vom Fanliebling oder irgendwas. Und ich war halt immer ich. Also ich war Kapitän zwischenzeitlich hier. In der Saison, wo wir am Ende Dritter wurden, die beste in den letzten Jahren, war ich die letzten paar Spiele, wo Martin verletzt war, Kapitän. Wir hatten, glaube ich, mit die beste Abwehr in Borussias Zeiten. Und trotzdem habe ich mich nicht verändert zu heute, wenn ich halt nur noch 5 oder 10 Spiele im Jahr mache. Also ich glaube nicht, dass es ist, weil ich so ein filigraner Techniker bin.
Seit 2006 spielt Toni für die Borussia. Das ist länger, als mancher Bundesligist existiert. Mit 11 Jahren zog er von zu Hause aus, um von Hoyerswerda aufs Internat nach Dresden zu gehen. Mit 16 wechselte er an den Niederrhein. Heute ist Toni 32. Das halbe Leben für die Borussia.
Es ist auch komisch manchmal, wenn man so mit ein paar Jungs ein bisschen länger spricht und so, dieses Gefühl, zu Hause zu wohnen, das kenne ich einfach nicht. Also, seit ich 11 bin im Prinzip, war ich raus aus zu Hause. und kam auch nicht wieder zurück in dem Sinne. Manche kommen ja dann vielleicht doch nochmal oder spielen dann vielleicht bei einem Verein in der Nähe von zu Hause. Ich bin ja quasi am weitesten weg von zu Hause. Demzufolge kenne ich das Gefühl gar nicht, wie es so ist, zu Hause zu wohnen.
Hast du denn aber dann ein neues Zuhause gefunden?
Nee, das ist ja genau dieses Thema bei mir irgendwie immer. Also ich habe meine Heimat, mein Zuhause, meine Freunde, meine Familie wohnen halt alle in Hoyerswerda und Umgebung. Und das ist immer mein Zuhause. Also natürlich bin ich jetzt hier am Niederrhein ewig. Und Gladbach, Düsseldorf, wo ich auch wohne, sind schon ja dort, wo ich lebe und wo ich mich sehr wohl fühle. Aber ich würde jetzt nie sagen, dass das meine Heimat, zweite Heimat. Heimat ist für mich Hoyerswerda und das wird halt auch immer so bleiben.
Was macht das aus für dich?
Ja, so ein bisschen runterkommen, ne? Also das ist natürlich schon ein bisschen ländlicher, so ein bisschen ruhiger, nicht so viel Trouble, sage ich mal, und nicht so viel Action. Natürlich, manche sagen genau, das ist das Schlimme, in Anführungsstrichen, ne? Ist nichts los und so. Aber für mich ist es so, dann natürlich diesen Stamm an Freunden, das ist ja auch alles so ein bisschen schnelllebiger gefühlt geworden. Und für mich war immer wichtig, gerade in dem Fußballbusiness, wo du weißt, lernst einen kennen, verstehst dich gut, der ist nächsten Monat weg. So, und da seine Freunde zu haben, du verdienst mit jungen Jahren viel Geld und das ist alles so Punkte, wo ich dann irgendwie doch schon so ein bisschen die Bodenständigkeit so behalten wollte und die auch dadurch behalten habe, weil meinen Jungs ist das egal, was ich verdient habe, ob ich Bundesliga gespielt habe oder nicht. Als erstes habe ich einen Spruch gekriegt, wenn ich nach Hause gekommen bin, und für die war ich halt einer von denen.
Hoyerswerda, das ist eine mystische Gegend. Krabbert, die Mühle am Koselbruch, die Geschichte von Sorben geprägt. Früher lebte die Region vom Tagebau. Heute gibt es vor allem Wald, Seen und Leerstand. Von den einst knapp 70.000 Einwohnern ist über die Hälfte nicht mehr da. Auch Toni nicht.
Ich habe das auch gar nicht so eingeschätzt am Anfang, ne? Ich bin dann halt einfach hierher gekommen, haben uns das angeguckt. Damals dann auch mit Roland Wirkus, mit Max Eberl, Christian Ziege, mein erster Trainer. Und dann habe ich auf der Autofahrt schon gemerkt, ui, das ist ja doch irgendwie ganz schön weit. Aber ich bin hierher gekommen und hatte gleich dieses Gefühl, es ist alles sehr familiär. Und das war so ein bisschen das Gefühl, das ich aus Dresden kannte. Dresden Nord, immer so kleiner Bruder von Dynamo Dresden. Bei uns immer in der Jugend viel Konkurrenz gewesen und so, aber immer im Schatten von Dynamo Dresden, sage ich mal. Und ich fand das hier irgendwie so auch so charmant, so die Jugendkabinen waren gegenüber von der Profikabine und alles so eng zusammen, und das war das, was mir sofort gefallen hat, das Internat im Stadion, also kurze Wege, Profiplatz neben den Jugendplätzen, und das war direkt sowas, wo ich gesagt habe, ja, das will ich gern machen. Ja, meine Mom war wieder nicht begeistert, weil es noch weiter weg war, aber ja, so ist es halt, ich habe mich dann dafür entschieden und ja.
Hast du Heimweh gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Also schon von Dresden, selbst Dresden, Hoyerswerda, auch wenn es so, wie gesagt, Heimat ist halt Heimat. Und ich habe auch heute noch Heimweh teilweise.
Es ist schon ein komisches Bild. Der Fußballgott mit Heimweh. Aber man darf das nicht unterschätzen. Dieses Gefühl, nicht ankommen zu können. Weil auch 16 Jahre eine Durchgangsstation sind. Weil man nie weiß, was die nächste Saison bringt. Schwer Freundschaften zu schließen, wenn man immer schon Angst vor dem nächsten Abschied haben muss. Umso wichtiger, Konstanten zu haben.
Da bin ich auch sehr dankbar, dass es das hier in Gladbach gab. Wir hatten ja eine Internatsfamilie, die ist ja immer noch tätig mit Familie Lindjens. Und das ist schon so wie eine Ersatzfamilie und das ist unfassbar wichtig. Also für mich war es mit das Wichtigste gewesen, Bezugspunkt zu haben. Ich hatte dazu noch einen Trainer mit Uli Sude, der sehr feinfühlig war für solche Punkte, der dann auch mal zu mir ins Internatszimmer kam, der auch abend beim Essen noch immer mit bei uns saß. Und das war schon sowas, was es dann ein bisschen einfacher gemacht hat.
Am 29. November 2008, 2 Jahre nach seinem Wechsel, hat Toni sein Bundesliga-Debüt. Ausgerechnet gegen Energie Cottbus.
Also das ist wirklich verrückt gewesen. Ja, es war für mich, wie du es manchmal so brauchst im Fußball, ein bisschen Glück auch. Mein erster Trainer hier war Christian Ziege, obwohl es eigentlich gar nicht so vorgesehen war. Hat aber dann die Karriere beendet, ist dann irgendwie Trainer geworden. Eigentlich sollte Thomas Schumann, wie auch immer. Ich kam dann her, war Christian Ziege mein Trainer. War natürlich geil, also so eine Legende, dann mein Trainer. Und ja, wir kamen ganz gut klar. Ich glaube, er hat mich als Spielertyp gemocht, also generell als Typ gemocht. Wir haben auch jetzt noch Kontakt. Und dann war er, ich glaube, ein halbes Jahr bei uns und ist dann Sportdirektor geworden von der Profimannschaft. So, und besser kann es natürlich nicht laufen. Als junger Spieler hast du schon demjenigen gezeigt, dass du es kannst. Und er hat dich natürlich immer im Hinterkopf. Und Ja, dann habe ich den Einsatz gekriegt. Also Hans Meyer kam ja dann als Trainer und Christian Ziege ist dann zum Co-Trainer gewechselt. Und ja, das war natürlich dann super. Super Konstellation. Max Eberl dazu, der mich hergeholt hat, ist dann Sportdirektor geworden. Also deswegen, manchmal braucht man halt auch im Fußball ein bisschen Glück. Und die Leute, die mich kannten, die mich vom Typ gemocht haben und mich teilweise hergeholt haben, sind dann in die hohen Positionen, sage ich mal, gekommen. Und das war natürlich super. Und dazu musst du natürlich dann auch Leistung bringen. Also ich habe zum Glück auch die ersten 3 Spiele ganz ordentlich bestritten, auch wenn es eine schwierige Situation für uns insgesamt war. War vielleicht auch gerade deswegen gut in der schwierigen. Da hat man natürlich den Jungen nochmal, oh, der macht es ja noch ganz okay, in Anführungsstrichen.
Das Spiel gegen Cottbus verliert die Borussia mit 1:3. Am Ende der Saison kann sie mit einem Punkt Vorsprung die Klasse halten. Christian Ziege ist heute Funktionär bei einem Club in Österreich. Hans Meyer ist im Präsidium der Borussia, Roland Wirkus ist heute Sportdirektor. Und Max Eberl, bis vor einem Jahr der Sportdirektor, ist seit Dezember bei RB Leipzig. Das war zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung aber noch nicht klar.
Das macht Borussia aus. Also ich glaube, diese Stabilität macht Borussia aus. Also ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, den sich Borussia unbedingt behalten muss, auch diese Stabilität. Das heißt nicht auch mal von außen was, aber so diesen Kern. Das zieht sich ja vom Präsidenten runter bis in alle Bereiche. Und das macht den Club auch stark in schwierigen Zeiten. Und die gab es ja auch. Ne? Also wenn man überlegt, dass Max Eberl dann geht in einer Situation, die eh schon nicht einfach war und er quasi, ja, wie soll man sagen, die Ikone hier war, der alles aufgebaut hat in den letzten 10, 15 Jahren. Und dann halt geht auf einmal und das kann ja schon so ein Verein so ein bisschen ins Wanken bringen.
Und mit einem Mal sind wir mitten in der letzten Saison. Ziemlich genau vor einem Jahr. An einem Punkt, wo der Verein als Halt für so viele Menschen, auch im Team, plötzlich wackelt.
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war überrascht, dass sowas im Fußball vorkommt oder in der Gesellschaft. Also wer sich ein bisschen mehr damit beschäftigt und jetzt gerade in diesen Positionen, wo du Druck hast, können wir ja auch in großen Unternehmen, die CEOs und wenn ich, also in diesen Positionen, ne, ist das, wo dann auch nochmal der öffentliche Druck dazukommt, ist das wahrscheinlich gar nicht, also du kannst du gar nicht ausweichen dem Ganzen, dass das irgendwann mal eine Phase kommt. Jetzt kann man drüber, ist das Burnout, ist das Überarbeitung, ist das Überlastung, ist das, also da gibt's ja ganz viele Facetten von dem Bereich, aber es war jetzt nicht so, dass mich das überrascht hat, weil ich Max so kennengelernt hat, dass er mit jeder Faser diesen Verein gelebt hat. Auch wenn man überlegt, wie er teilweise sich mal vor unsere Fans, mal vor uns als Mannschaft geschmissen hat und gleichzeitig dann auch mal angeeckt ist mit allen möglichen, wo er dann mal gegen unsere Fans geschimpft hat oder auch mal gegen den Spieler. Also der hat das immer mit absolutem Herzblut gemacht. Und wenn du so dabei bist in diesem Beruf, dann ist das jetzt keine große Überraschung. Ich habe unter ihm im Prinzip meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Ich habe bis heute alle meine Profiverträge unter ihm unterschrieben. Und ja, war immer so, wir waren jetzt nicht so, dass wir regelmäßig viel geredet haben miteinander, aber irgendwie hatten wir so das Gefühl, jeder kann sich auf den anderen so verlassen. Und das war einfach ein gutes Gefühl, wenn du weißt, du kannst dich auf den Boss verlassen, sage ich mal. Das ist ja das, was ich gerade meine. Also dieses, das ist ja auch für den Spieler einfacher, als wenn du bei manchen Clubs bist, wo gefühlt alles immer wechselt, ob es dann Aufsichtsrat ist. Und das ist ja schon eine Beständigkeit hier bei Borussia. Und dass sowas dann mal wegbricht, ist schon erstmal ein Schlag, sage ich mal. Das war für alle nicht so richtig zu greifen. Wo geht's jetzt gerade hin? So was passiert mit Borussia, sage ich mal. Ich glaube, weder von den Fans, noch für uns als Mannschaft, noch vom Verein. Es war irgendwie so eine Leere. Und so, was ich so wahrnehme, ist so eher so, die Richtung muss stimmen. So ein bisschen, oder es muss eine Richtung da sein. Und das war genau dieses Thema, was ich gerade so gesagt habe, so ein Vakuum so zwischen allen. So keiner wusste richtig, was passiert jetzt hier? Wo wollen wir hin? So was?
Womit sind wir zufrieden?
Was machen wir gerade hier? So ungefähr. Und das war einfach so ein Punkt, wo wir alle irgendwie, ja, im Niemandsland standen, sag ich mal. Wir als Mannschaft, wir dachten, oh, was geht hier ab? Unser Sportdirektor geht auf einmal nach Ewigkeiten, keiner so richtig erwartet und Ergebnisse gehen hoch und runter, wie gesagt, mit absoluten Highlights und dann wieder Sachen, Freiburg zu Hause, ich glaube 6:0 verloren, das habe ich auch noch nie erlebt vorher im Borussia Park. Also es war halt so ein, ja, keiner konnte es so richtig greifen und das war halt diese Leere, die ich gerade beschrieben hatte. Und ich glaube, dass Fans nicht immer nur Siege, klar, das will jeder, aber es ist ja auch, wie gesagt, irgendwie langweilig, also Hut ab vor Bayern München, ne? Aber wenn du ins Stadion gehst und weißt, heute gewinnen wir wieder, ohne so irgendwie, ja, ich weiß nicht, ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall finde ich, das ist halt so ein bisschen, die Fans wollen sehen, okay, wir gehen in die Richtung und dann honorieren die das. Und dann kannst du auch mal ein Spiel verlieren oder auch mal eine schlechte Phase haben. Ja, aber wenn du dann so eine Leere hast, dann suchen die Fans natürlich auch irgendwie nach was und dann macht sich Unzufriedenheit breit. Und das ist, glaube ich, dieses, wo es dann auch manchmal überschwappt zu einem Punkt, wo du sagst, hey, das geht zu weit.
Was ging dir zu weit?
Ja, wir haben ja dann letztes Jahr auch ein Plakat dann gesehen, was dann sehr, sehr unschön war, wo ich mich als, ich sag mal, Borusse durch und durch schon sehr angegriffen gefühlt habe.
Was stand da?
Das kannst du nochmal raussuchen, ich will es jetzt auch gar nicht wiederholen. Aber da ging es, glaube ich, so in die Richtung Söldner und sowas in die Richtung. Die haben es ja dann nochmal verändert, ein Spiel später, nach Intervention von uns. Aber das hat mich schon hart getroffen, muss ich sagen. Also ich nehme mir nicht so viel zu Herzen, aber das ging mir schon sehr nah, weil ich wirklich alles, was ich habe, mein Körper, alles in diesen Verein schmeiße. Und das fand ich dann schon hart. Ne? Und klar, dann, wenn du mit den Leuten redest, dann sagen die, ja, aber du warst ja nicht gemeint. Naja, ist aber meine Mannschaft. Und ich bin immer ein Mannschaftsspieler. Und natürlich hast du mal eine Mannschaft, die ist mehr intakt und mal eine Mannschaft, die harmoniert ein bisschen weniger. Ist trotzdem meine Mannschaft. Und meine Mannschaft unterstützt dich bis zum bitteren Ende. Es ist einfach so. Weil was bist du, wenn du deine Mannschaft nicht unterstützt? Ne? Dann bist du halt ein Tennisspieler.
Pfarrer Hurz hat gesagt, Glaube gibt uns in einer unwahrscheinlichen Form Halt. Wenn alles um uns wankt, ist auf den Glauben, auf den Verein Verlass. Aber wenn dieser Verlass in Frage steht, dann wanken auch die Götter. Wir müssen wissen, wo wir hinwollen. Das sahen wir zuletzt auch bei der Nationalmannschaft. Aber wie ist es denn andersherum? Welchen Einfluss haben wir Fans?
Da bin ich ja wieder der falsche Ansprechpartner. Das wird mir dann immer zum Verhängnis. Ja, weil ich bin ein Spieler, ich blende das komplett aus. Auch wenn ich mal einen wegrätsche und die Fans feiern. Ich bin so fokussiert auf das Spiel. Da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Aber so, ich habe eine Situation, Relegation gegen Bochum. Das war wirklich ein Moment, da hat man gesehen, dass das Stadion, also dass die Fans uns wirklich so getragen haben, wo wirklich so ein Ruck durch eine Mannschaft ging. Aber das ist halt selten, dass ich das so sehe, dass du halt siehst, okay, weil jeder ist ja so ein Individuum. Und wenn drei jetzt, oh ja, jetzt, und der Rest macht seinen Trott weiter, dann. Aber in diesem Spiel war das, ich weiß auch nicht, ob es mit der Situation, dass alle so, okay, die zweite Liga vor Augen, den Abgrund in dem Sinne. Deswegen, aber irgendwie ging da, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das war, 60. Minute oder so, da ging auf einmal irgendwie so eine Wucht durchs Stadion, wo die uns wirklich nochmal so getragen haben. Und das war schon ein krasser Moment, den ich so eigentlich selten nochmal erlebt habe. Du hast so richtig gemerkt, wie jeder Spieler sich angeguckt hat und nochmal so, jetzt müssen wir. So, deswegen sage ich, es kann
natürlich auch mit der, den Rängen.
Ja, na klar, also du hast das richtig, es war so ein bisschen eine Stille, sag ich mal. Also wir waren gut im Spiel, aber Relegation 0-0 gegen Bochum. Heimspiel, du musst eigentlich was machen, wenn du drinbleiben willst. Und der Torhüter hat 2-3 Mal gut gehalten und so richtig. Aber waren wir so in so einem Modus, hier geht heute nichts. So, und dann kam halt von den Rängen so, kann ich auch nicht mal sagen, wie das. Das ist ja dann, so ein Spiel ist ja dann auch vorbei und ist jetzt schon 10 Jahre her. Oder sogar länger. Aber ich weiß noch so, das ging so ein Ruck und so ein, und wir haben dann halt wirklich auf dieses Tor, und dass das natürlich dann in der 92. auch noch fällt, das ist natürlich dann, wie man so schön sagt, schreibt nur der Fußball. Aber das war schon so ein außergewöhnliches Erlebnis. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich während des Spiels wirklich sehr, sehr, deswegen auch wenn nach dem Spiel sitzen wir manchmal und dann sagt er, hast du gehört, da haben wieder welche gepfiffen. Ich denke so, wer hat da gepfiffen? Also habe ich nicht mitgekriegt. Also ich bin so fokussiert in dem Spiel, weil das ist ja bei ganz vielen, das ist wie mit Rudelbildung und sowas. Wenn man mal drauf achtet, ich bin fast nie bei sowas dabei, weil das lenkt mich ab. Für mich ist wirklich, ich muss und will mich komplett auf dieses Spiel fokussieren. Und dann kann ich das nicht gebrauchen, dass ich dann mich auf das konzentriere oder das konzentriere. Weil du, beste Beispiel, du schießt ein Tor. Wann fallen die meisten Gegentore? Direkt nach dem Tor. Weil alle feiern, alle sind in Jubelstimmung und bupp, kriegst das Tor, weil du halt nicht konzentriert bist. Anders nach dem Spiel oder vorm Spiel. Wir laufen ja vorm Spiel zu den Fans und applaudieren. Das gibt mir so einen Push. Und nach dem Spiel, wenn du natürlich einen Sieg feiern kannst mit den Fans oder ein Unentschieden in München, das ist natürlich dann, das ist halt das, wofür du spielst. Das ist halt wirklich, also schöner geht's halt nicht.
Ist es das, wofür du spielst, oder ist es eine Phrase?
Nee, ist für mich schon. Also das sind Erlebnisse. Klar, jetzt kann man sagen, du spielst für Geld. Natürlich spielt man irgendwo für Geld. Also das wäre ja jetzt... aber dieses Gefühl, das ist dieses Emotionale, was dann auch hängen bleibt, finde ich.
Jetzt bist du Profi und hast eben die Möglichkeit, also so viele Menschen kommen in dieses Stadion und für die ist das, ich sag mal, zweit- bis drittgrößte Glück auf Erden, wenn sie hier dann einen nicht erhofften Sieg einfahren plötzlich und nach Hause gehen. Was macht dich glücklich?
Wenn es mir und meinen Freunden, meiner Familie, meinen Ängsten gut geht, das ist für mich schon Glück, Zufriedenheit. Das ist wirklich so, viele macht ja Erfolg glücklich und so, das war ja nie so jetzt, wie gesagt, Erfolg kommt oder nicht, du kannst halt nur alles reinhauen, was es gibt. So war immer mein Motto und der Rest kommt dann halt oder halt nicht, aber du kannst dir zumindest nichts vorwerfen. Für mich ist wirklich Glück, gerade ich letztes Jahr mit meiner Gesichtsverletzung, 3 Platten drin, dann OP und Platten drin, Platten draußen und der Nerv reagiert nicht mehr und dazwischen und hast halt ein bisschen Taubheit im Gesicht bis heute noch. Das ist halt alles so, ja, das, weißt du, das ist halt schon, Gesundheit ist halt Lebensqualität.
Es gibt viele Arten von Fußballgöttern. Die, die mit dem Ball zaubern können, die in ihren Bewegungen wie nicht mehr von dieser Welt wirken. Und die, die dadurch zum Gott aufsteigen, dass sie menschlich sind, mit denen wir uns identifizieren können. Denn wenn wir an die glauben, dann glauben wir immer auch ein Stück an uns selbst. Am Abend treffe ich Thorsten Knippertz, das Bindeglied zwischen Fans und Mannschaft, die Stimme der Tore, der Verkünder der frohen Botschaft und einer, der immer weiß, woran es gelegen hat.
Woran hat es gelegen?
Herr Juh, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat es gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Ich sage immer, woran die Lehne hat, weiß ich immer.
Gemeinsam spazieren wir zum Bökelberg, da wo einst der erste Tempel stand. Ich will wissen, wo das Herz der Borussia steht. Soll ich aufmachen? In Knippi und in der Region.
Na, kriegst du was? Prost.
Tschüss. Also das hier ist die Straße, auf der ich gewohnt habe. Und dann geht's durch so einen Park, der Bunte Garten. Das ist das, wo einem nach dem Spiel häufiger mal Horden über den Weg gelaufen sind, die sich gegenseitig gejagt haben. Und da ich noch ein bisschen jünger war, habe ich mich am Anfang immer ziemlich erschreckt. Aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Ich habe wirklich nur die ersten Male so ein bisschen mich erschrocken. Später war mir eigentlich klar, dass die nichts von mir wollten, sondern so untereinander sich halt geklopft haben.
Kurz nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Bökelberg erbaut. In einer alten Kiesgrube. Inter Mailand hat hier gespielt. Glasgow, die Welt zu Gast bei Fohlen. Ab Winter 2005 wurde das Stadion abgerissen. Aber der Bökelberg wehrte sich. Erst im August 2006 fiel der letzte Flutlichtmast.
Diese Energie, die da in der Kurve sich bahnbrach, war der absolute Wahnsinn. Also wirklich Jubel um uns rum. Einer neben uns schmiss seine Krücken weg und rief, Borussia hat mich geheilt, Borussia hat mich geheilt. Später wusste ich dann, als ich häufiger da war, dass er das bei jedem Tor immer so gemacht hat. Ja, aber ab da war ich infiziert. Das ist auch, finde ich, das Faszinierende an einem Stadionbesuch. Oder dieses gemeinsame Erleben, dieses gemeinsame Jubeln, aber auch dieses gemeinsame Leiden. Also so ein kollektives Ereignis, kollektive Emotionen und überhaupt die Emotionen beim Fußball. Ich finde, mit wenig vergleichbar. Also zumindest bei mir persönlich gibt es wenig emotionale Begebenheiten im Leben, die vergleichbar sind damit. Vielleicht Geburt, aber ansonsten.
Seit 1999 ist Knippi Stadionsprecher der Borussia.
Also ich habe dann in einer WG gewohnt, wo einer meiner besten Freunde den Pressesprecher von Borussia, Markus Aretz, sehr gut kannte. Ich kannte Markus so über 3 Ecken auch. Und deswegen wusste Tibor, dass der damalige Stadionsprecher Carsten Kramer, der jetzt Marketingvorstand, glaube ich, von Borussia Dortmund ist, aufhört. Und dann hat Tibor den Kontakt hergestellt. Ich habe Markus Aretz und Stefan Schippers, Geschäftsführer von Borussia, an die Kassette geschickt mit Radiomoderationen und so einem Kram. Und dann haben die gesagt, ja, komm vorbei, treffen wir uns mal. Dann haben wir uns getroffen und relativ schnell gemerkt, jo, das funktioniert ganz gut. Carsten Kramer hatte das letzte Spiel gegen St. Pauli, glaube ich, und hat mich dann in der Halbzeit vorgestellt. Und zwar hat er gesagt, so, das ist mein letztes Spiel als Stadionsprecher, aber wir haben schon Nachfolger. Hier ist Thorsten aus Köln. Und ich gesagt habe, danke, du Arsch. Ich habe ihn dann auch Jahre später nochmal gefragt, ob er das extra gemacht hat. Er hat nur gesagt, ja, hast doch überlebt.
Nach 2 Jahren macht Knippi eine Pause. 2006 kommt er zurück, allerdings ist da die alte Arbeitsstätte bereits Geschichte.
Mittlerweile ist das ja so wie eine Fernsehsendung im Stadion einfach. So eine richtige Produktion mit Regiebesprechung, sekundengenauem Ablaufplan, mit in ihr, dass du hörst, was die Stadionregie sagt, was die Redakteure vom Fohlen TV dir aufs Ohr sagen, mit Kameraleuten, mit Schnitt. Und damals gab es halt ein Walkie-Talkie. Da hast du hoch und das Stadiondach gefunkt und gesagt, so, was kommt als nächstes? Guck mal, Luca. Ja, bei dir.
Moinsen.
Nee, wir machen gerade so einen kleinen Rundgang. Alter Bökelberg. Wohnst du hier?
Ich wohne hier vorne. Da ist da unten.
Neben Eugen, oder was?
Ja.
Eugen ist auch hier, ne?
Ja.
Bis später.
Bis dann.
Ciao. Ach, sehr geil. Luca Netz.
Aber es ist nicht immer leicht, vom Fan zum Mitarbeiter zu werden. Zum einen, weil der Blick hinter die Kulissen manchmal ernüchtert, entzaubert. Und zum anderen, weil man selbst ein bisschen nüchterner werden muss.
Mir sind so 2, 3 Sachen passiert. Bei der einen Sache hätte ich fast 10.000 Euro zahlen müssen.
Was hast du denn gemacht?
Jermaine Jones hat damals Marco Reus, nachdem der lange Zeit verletzt war, der hatte einen gebrochenen Fuß, glaube ich, oder irgendwas am Fuß auf jeden Fall. Borussia hatte einen Freistoß, Marco stand da und dann ist Jermaine Jones nochmal, bevor der Freistoß ausgeführt wurde, zu ihm und hat ihm, wie jeder im Stadion sehen könnte, absichtlich auf den Fuß getreten. Damals gab es noch keinen VAR, der Schiri hat es nicht gesehen, dementsprechend konnte Jermaine Jones weiterspielen, aber das fand ich halt mies. Ne? Also auf dem verletzten Fuß gerade absichtlich so zu steigen, fand ich halt kacke. So, und dann ist er später ausgewechselt worden und ich habe einfach nur gesagt, ja, da hilft auch nicht, wenn du Marco auf den Fuß trittst vor einer Auswechslung und ich glaube, die haben das Spiel auch noch verloren, habe ihm halt so noch einen mitgegeben. Deswegen habe ich da schon mal gelernt, aber es gibt immer wieder Situationen, wo man es dann doch vergisst. Halbfinale, Eintracht Frankfurt, Elfer schießen. Da habe ich dann eben auch vergessen, dass ich Stadionsprecher bin und da ist der Fan in mir durchgekommen, als Marco Russ zum Elfer gegangen ist. Habe ich übers Stadionmikro gesagt, wenn er den jetzt nicht reinmacht, dann ist Borussia in Berlin im Finale. Das war natürlich auch hochgradig, das war auch mies eigentlich, ne? Weil es halt super, super unsportlich war. Ne? Er hat ihn reingemacht, wir sind rausgeflogen, Karma as a bitch. Ne? Und im Nachhinein, mein Social-Media-Account quoll über. Übrigens nicht nur Nachrichten von Frankfurter Seite, sondern auch viele Gladbacher-Fans, die mir geschrieben haben und sagten, ey Knippi, wir mögen dich echt, aber das war daneben.
Doch über die Jahre wurde Knippi dann, laut eigener Aussage, deutlich ruhiger.
Mann, ey! Ah!
Oh, oh.
Komm doch, komm!
Oh.
Ah! Nein!
Ah!
Scheiße, aufpassen.
Mann! Und jetzt ab die Post!
Ah!
Achtung, Achtung, Achtung! Nein! Man macht mit, Leute! Mann!
No, ey, Mann!
Scheiße!
Ach, Mist!
Nein, Mann! Das ist doch schlecht! Zeit! Abseits! Oh, Mann, ey! Scheiße!
Scheiße!
Mann! Lass den Ball liegen, Mann, ey! Komm, das ist das Ding! Komm, ein noch! Ey! Was soll das denn?
Ich spreche Knippi auf die Relegation gegen Bochum an. Den Moment, den Toni beschrieben hat. Für ihn die Feuertaufe des Borussia Parks.
Das war Wahnsinn. Das war der absolute Wahnsinn. Also die Rückrunde war insgesamt schon Wahnsinn, wie man da zusammengestanden hat, Fans, Mannschaft, alle noch dran geglaubt haben. Da haben die neu dazugekommen sind, Mike Hanke zum Beispiel, und so auch echt gehörige Portionen dazu beigetragen, so positive Energie reinzubringen. Und dann war das wirklich so. Es ist nicht viel irgendwie auf dem Platz passiert, was man als gut hätte bezeichnen können. Und dann ab der 60. Minute ging wie ein Ruck. Nicht nur durchs Stadion, du hast das Gefühl gehabt, dass ganz Mönchengladbach, die gesamte Stadt oder von überall, wo es Borussia-Fans gibt, Energie in dieses Stadion fließt. Und kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist, kann man nicht beschreiben. Wirklich, als wenn es einen durchströmt. Und wirklich das gesamte Stadion stand hinter der Mannschaft, hat die Mannschaft gepusht bis zum absoluten Schluss. Und dann eben in der Nachspielzeit fiel ja das Tor von Igor De Camargo. Und das war...
Seit mehr als 20 Jahren ist Knippi Teil der Borussia. Seit mehr als 40 Jahren ist die Borussia Teil von ihm. Der Zeremonienmeister der großen Kathedralen. Kein Fußballgott, aber der, der ihre Taten verkündet. Und gleichzeitig Fan in der ersten Reihe. Wir sitzen auf zerlebten Betonstufen. Das, was vom Bökelberg-Stadion geblieben ist. Eine kleine Grünfläche, auf der keine Fohlen, sondern Hunde spielen. Der Fußball hier nur noch ein Flachbildfernseher hinter Glas und Beton. Und trotzdem spürt man an diesem kleinen Fleck die Emotionen der vergangenen Tage. Das Herz denkt das Fehlende immer mit. Da vorne, da war der Netzer und hier der Vogts, knapp über der Grasnarbe, da ist er langgeflogen. Man hört die Chöre, riecht das Bier. Es ist der Ort, der die Geschichten erzählt.
Man braucht, glaube ich, etwas, an das man glauben kann. Und dann ist es für viele vielleicht mittlerweile egal, ob Jesus oder Ronaldo.
Woran glaubt man denn bei Borussia Mönchengladbach? Was ist die Religion von Gladbach?
Auf jeden Fall, klar, die Raute. Man glaubt daran, dass der Verein größer ist als einzelne Spieler. Dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl da ist und dass man weiß, man hat nicht die finanziellen Möglichkeiten von anderen, aber man kann mit diesem Zusammenhalt ganz viel wettmachen. Und dass es nur dann funktioniert, wenn man eben zusammenhält, wenn man gemeinsame Erlebnisse hat und gemeinsam versucht, was auf den Weg zu bringen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung. Hängt auch mit der Stadt Mönchengladbach zusammen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Stadt Mönchengladbach mehr sein möchte, als sie ist, sich häufiger mit großen Städten vergleicht. Und ich glaube, dass das aber auch ein großer Pluspunkt ist für Borussia Mönchengladbach, weil wir halt wissen, wir können jetzt nicht mit so Vereinen, vor allem finanziell, mithalten wie BVB, wie Bayern München, wie RB Leipzig, wie Leverkusen, Wolfsburg. Das wird schwierig. Da muss man andere Sachen in die Waagschale werfen. Ansonsten wird es schwierig in der Bundesliga. Vor allem schwierig, oben mitzuspielen bei Sachen, die man gerne erleben möchte als Fan. Wobei es ja auch manche gibt, die sagen, Hauptsache nicht Langeweile im Mittelfeld, dann lieber Abstiegskampf, weil es ein bisschen mehr Adrenalin ist. Ich muss den nicht nochmal haben, ehrlich gesagt. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Identität, dass man sich so ein bisschen als der Unterlegene, so David gegen Goliath. Und dass man deswegen zusammenhalten muss. Ich weiß gar nicht, ob es einen Verein gibt, wo so viele Menschen so viele Kilometer auf sich nehmen, um ein Fußballspiel zu sehen. Also Borussia hat, wenn du auf den Parkplatz guckst bei Heimspielen, so viele Kennzeichen von weit, weit, weit her. Weiß ich nicht, ob das ein anderer Verein so hat. Auch das ist ein Opfer. Ja, Opfer bringen. Opfer bringen müsste ins Glaubensbekenntnis, glaube ich, von Borussia auf jeden Fall rein. Leidensfähigkeit, Opfer bringen. Ich weiß auch nicht, ob das so mit dem Niederrhein zu tun hat. Ich habe manchmal das Gefühl, der Niederrheiner und eben auch Mönchengladbacher leidet gerne und ist auch bereit zu leiden. Vielleicht ist man auch manchmal mit zu viel zufrieden, weiß ich nicht. Andererseits macht das natürlich auch den Verein aus. Das ist schwierig.
Oder wie die Fans sagen.
Wir sind von 10, 15 Jahre.
15 Jahre hier.
Hier. Wir verabsamten bleiben gehen. Bleiben kommen.
Ich gehe seit 85 regelmäßig gucken und das ist immer für mich ein Erlebnis. Also ich fahre gerne hier hin, bin entspannt, freue mich auf schönen Fußball und da drumherum mit den Leuten. Wir haben hier Dauerkarten, wir haben uns hier kennengelernt, wir treffen uns immer bei den Heimspielen und das seit 10 Jahren, essen hier unser Wurst, trinken unser Bier schon, haben einfach Spaß. Ja, also das ist, das war doch Spaß, man nur wegen den Leuten teilweise hier hinzufahren, wenn man nicht so gut läuft. Dass man sich sieht, sich austauscht und macht ein gemeinsames Hobby.
Wem gehört der Fußball?
Dem Geld. Nein, welchen Fußball meinst du? Meinst du den Bundesliga-Fußball, meinst du Profifußball, meinst du Amateurfußball? Die Frage kannst du nicht beantworten. du kannst den Fußball nicht besitzen, glaube ich. Du kannst besessen sein vom Fußball, aber du kannst den Fußball nicht besitzen.
Wir alle brauchen Gemeinschaften. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Gott ist nicht berechenbar.
Deswegen gehen wir ins Stadion, weil wir vorher nicht wissen, was kriegen wir heute. Hut ab vor Bayern München, ne? Aber wenn du ins Stadion gehst, dann weißt du, heute gewinnen wir wieder.
Es ist dunkel geworden am Bükelberg. Irgendwo hinter Kirschlorbeerhecken schaut jemand Fußball. Hier in Gladbach habe ich gelernt, dass die große Stärke des Glaubens und damit auch des Fußballgotts ist, dass er keine Argumente benötigt. Er ist nicht begründbar, aber wir brauchen auch keine Gründe dafür. Wir legen unser Schicksal in die Hände anderer Götter und hoffen, dass es gut ausgeht. Denn der Fußball lebt nicht von Siegen, auch nicht von Meisterschaften, sondern davon, dass wir jeden Spieltag von Neuem daran glauben. Vor dem Anstoß sind wir alle gleich. Der Saisonverlauf bleibt für die Borussia ein Auf und Ab. Doch der Sturm außerhalb des Platzes hat sich gelegt. Unterm neuen Trainer gibt es wieder eine Richtung. Und vor allem ein Team, das sich vom Anstoßpunkt im Borussia-Park bis an den hintersten Zipfel des Niederrheins erstreckt. Und auch wenn im neuen Jahr noch nicht wieder alles perfekt läuft, kann Knippi endlich wieder Tore verkünden. Am Wochenende geht es zum Rückspiel nach Mainz. Und ich werde in 2 Wochen neue Fußballgötter treffen. Die mit der Allmacht, die in jeder Situation über Wohl und Wehe entscheiden. Schiedsrichter.
Dieser Podcast wird produziert von MML. Autor und Host Nils Stratmann. Audioproduktion Lukas Wenske. Lektorat Lukas Vogelsang und Nils Babbel. Coverdesign Simon Barth. Wenn ihr ab sofort keine Folge verpassen wollt, dann abonniert jetzt den neuen Kanal. Überall da, wo es Podcasts gibt.